freue mich, heute Morgen wieder einmal bei euch zu sein. Ihr seid eine tolle Gemeinde, eine Gemeinde, die man liebt. Schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir haben den Höhepunkt des Gottesdienstes schon hinter uns. Wir haben Jesus gefeiert im Abendmahl. Es gibt nichts Größeres, als teilzuhaben an Jesus, als ihn im Brot und im Kelch zu sich zu nehmen, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Es ist die intimste Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist immer noch eine Glaubensgemeinschaft. Es ist nicht eine physische Gemeinschaft, aber es ist die tiefste mögliche Gemeinschaft, die wir haben können mit Jesus Christus. Wir haben ihm Lieder gesungen, unser Lob gebracht. Darüber freut sich Jesus. Und jetzt möchte er zu uns sprechen durch sein Wort. Es ist mir ein Anliegen, dass das Wort, das ich euch bringe, nicht mein Wort ist, sondern das Wort, das Jesus zu uns sprechen wird. Erneuerung oder Abnutzung. Kennt jemand dieses Bild, das da projiziert wird? Weiß jemand, wie der Maler heißt? Vincent van Gogh, dieser weltbekannte holländische Maler, hat dieses Paar Schuhe gemalt, abgenutzte Schuhe. Die haben viele Jahre hinter sich und viele Kilometer durch viele Gelände durchlaufen. Das Thema Erneuerung oder Abnutzung. Ich denke, es ist Paulus, der sagt, der äußere Leib wird zwar abgenutzt, mit dem Alter werden wir ja etwas schrummliger und etwas. Man sieht es uns an, wir sind nicht mehr 20. Also die meisten von euch sind noch 20, aber nicht mehr alle. Aber der innere Mensch wird immer wieder erneuert. Und das ist heute das Thema Abnutzung oder Erneuerung, respektive Erneuerung oder Abnutzung. Unten die Frage, wie geht es meiner Jesus-Beziehung? Wie geht es meiner Jesus-Beziehung? Also eine herzerforschende Predigt. Ich hoffe, dass sie gelingt. Habe ich da zu viel gedrückt? Hebräer Kapitel 12, Vers 3. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen oder vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Der Hebräerbrief wurde so, man nimmt an, um das Jahr 65 bis 70 nach Christus wurde er geschrieben. Ihr wisst, dass im Jahr 70 ja dann Jerusalem eingenommen wurde, von den Römern auch total zerstört, der Tempel heruntergerissen und der Brief muss vor diesen Ereignissen geschrieben worden sein. Und es ist ungefähr vielleicht 30 Jahre, nachdem Christus die Erde verlassen hat. Und es ist so, dass die hebräischen Christen, es ist der Brief an die Hebräer, das waren die Judenchristen, er ist explizit an sie gerichtet, hat auch für uns immer wieder viele maßgebende Wahrheiten. Sie sind auf dem Weg etwas müde geworden. Und da wurde auch so viel gelehrt, neben Jesus Christus, so viele Lehren zirkulierten, um nicht zu sagen Irrlehren. Und darum schreibt der Schreiber des Hebräischen an diesen Christen. Und dann sagt er nach einer langen Herleitung, wir wollen den Blick auf Jesus richten. Das ist das Maßgebende, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und auch ans Ziel bringt. Das ist so der Leittext für diese Predigt. Eine Geschichte, die von Axel Kühner stammt. Wenn es an der Herzenstüre klopft, kann es der auferstandene Christus sein. Er sagt von sich, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Türe auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier geht es ja nicht nur um Bekehrung, um die Zuwendung zu Christus. Hier geht es auch, gilt auch uns Christen, dass wir ihm jeden Tag neu die Türe öffnen dürfen, die Türe des Herzens, ihm Einlass geben in unser Herz und ihn in unserem Herzen regieren lassen. Also Jesus klopft dann auch bei uns Gläubigen und sagt, hey, auch heute wieder möchte ich bei dir sein, aber es ist an dir und an mir, diesem Jesus jeden Tag neu die Türe zu öffnen. Und ihr kennt ja dieses Bild, dass die Herzenstüre hat nur einen Griff von innen. Außen ist kein Türgriff. Also es kann niemand die Türe öffnen und bei dir eindringen. Nur von innen kann man die Türe öffnen und auftun. Und es ist an dir und an mir immer wieder neu, jeden Tag Jesus das Herz zu öffnen, zu sagen, komm Herr Jesus, lebe in mir und drücke dich durch mich aus. Okay, Jesus bricht nie ein. Er wünscht täglich in unserem Herzen zu wohnen, aber er drängt sich nicht hinein. Wir dürfen ihm täglich die Herzenstüre öffnen. Er will unsere Leben mit seiner Gegenwart, mit Liebe füllen, mit Freundlichkeit, mit Wahrheit, mit Klarheit. Wenn Jesus in unseren Herzen regiert, dann spürt man das. Wenn es klopft, kann es aber auch der Verführer sein, der in mein Leben eindringen möchte, mich stumpf machen für Gott und Jesus, meine Ohren für Gottes Wege verschließen, mich zur Selbstverwirklichung ermutigen, zum Ungehorsam gegen Gottes Wort. Oft nutzt er meine Gleichgültigkeit aus. Ich falle in alte Muster, ohne es zu merken, und lebe, als ob Christus nicht in meinem Herzen wäre. Gott hat einst zu Kain gesagt, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Leider hörte Kain nicht auf Gott, sondern öffnete sein Herz dem Bösen mit gravierenden Folgen. In der Regel kommt der Verführer auf Samtpfoten. Er versteht die Verführung wie kein anderer und auch wir Christen sind von der Verführung nicht verschont. Aber wir sollen widerstehen. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben im Überfluss. Wir alle kennen diese sieben Gemeinden, die hier aufgeführt sind. Das ist quasi Kleinasien zur Zeit von Jesus. Anatolia ist es heute oder die Westtürkei mit diesen sieben Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ich rede heute im Besonderen über die Christen in und um Ephesus. Denn Ephesus war die Muttergemeinde, das politische und wirtschaftliche Zentrum dieser Region und die anderen Gemeinden waren alle auch von Ephesus beeinflusst. Und ihr wisst, dass in der Offenbarung auch Ephesus als erste Gemeinde von Jesus Christus angesprochen wurde. Also, die Epheser-Gemeinden oder die Gemeinden in und um Ephesus, die waren hervorragend belehrt. Haben über viele Jahre exzellente Unterweisung erhalten, Postbriefe etc. Die Anfänge der Gemeinde von Ephesus gehen auf Aquila und Priscilla zurück. Ihr kennt diese Namen aus der Bibel. Sie sind von Rom ausgewiesen worden, wegen ihrem Glauben, aus Rom verjagt, mussten ihre Existenz aufgeben und sind nach Ephesus gezogen. Und dort haben sie begonnen, den Glauben weiterzuleben, haben einen Hauskreis gebildet und dann kam Paulus nach Ephesus und sie haben den Paulus aufgenommen. Hier ein Bild, die beiden Aquila und Priscilla waren Zeltmacher und auch Paulus war Zeltmacher und Paulus stieß auf sie, sie haben ihn in ihr Haus aufgenommen und gemeinsam mit ihm gepflegt und Paulus hat auch mit ihnen zusammengearbeitet. Das ist eigentlich der Anfang der Gemeinde von Ephesus. Und dann auf seiner dritten Missionsreise lehrte Paulus sage und schreibe auf seiner Reise 2 Jahre in Ephesus. 2 Jahre Unterweisung durch Paulus. Das muss eine gut unterwiesene Gemeinde gewesen sein. Ich denke, dass ihr die Geschichte kennt, die dort passierte. Paulus und seine Botschaft war so stark und so klar, dass die Epheser, die sich zu Jesus gewandt haben, ihre Zauberbücher brachten und sie haben für 50.000 Silberstücke Zauberbücher verbrannt. Apostelgeschichte Kapitel 19. Das ist ungefähr umgerechnet, ich kann es nicht genau sagen, um die 5 Millionen Franken Zauberliteratur wurde dort verbrannt. Die Menschen haben sich radikal zu Christus bekehrt, von den Göttern abgewandt, von all dieser Zauberei und nur noch auf Jesus Christus fokussiert. Es war eine Gemeinde on fire, darf man sagen. Sie wurden, die Epheser, zu reifen Gotteskindern. Die Silberschmiede, die dort den Tempel der Artemis mit Silber nachgebaut, also nachgegossen haben, die haben ihre Arbeit verloren. Die Leute kauften keine Tempel mehr, weil sich alle zu Christus bekehrt haben. Und dann der Demetrius, den ihr auch vom Namen her kennt, hat einen Aufstand gegen Paulus und gegen die Christen organisiert, gesagt, die ruinieren unsere Wirtschaft, die Christen ruinieren uns. Und sie haben diese Christen arg in zur Rechenschaft gezogen und Paulus musste dann dort ein Stück weit weiterziehen, aber hat weitergelehrt und gepredigt, war eine Riesenaufruhr in dieser Stadt. Über 2 Jahre lehrte Paulus weiterhin im Haus des Tyrannos. Es war kein Tyrann, es war ein Christ der Tyrannos. Und es ist eine herrliche Gemeinde entstanden, herangewachsen. Circa 8 Jahre später, vielleicht im Jahr 56 Ephesus, im Jahr vielleicht oder 54, 56, im Jahr 62, 64, schreibt Paulus einen Brief an die Epheser-Gemeinde und sicher auch an die Gemeinden, die dort in dieser Region waren. Und er schreibt dort, es ist ein exzellenter Brief, der Epheser-Brief. Ihr könnt ihn in der Bibel nachlesen. Man könnte am Sonntag einmal den ganzen Epheser-Brief durchlesen, aber das ist Arbeit und braucht Disziplin. Die wünsche ich euch natürlich. Okay, Paulus schreibt den Ephesern und es ist ein Brief ohne Fehl und Tadel, könnte man sagen. Er beschreibt dort die Gemeinde Jesu Christi als der Leib von Christus. Er das Haupt, die Gemeinde sein Leib. Sie führt aus, was das Haupt will, das tut die Gemeinde auf der Erde. Kaum ein Tadel im Brief, die Gemeinde war auf gutem Weg. Und jetzt, 40 Jahre später, ist Sand im Gemeindegetriebe der Epheser-Gemeinde und der Gemeinden dort in Kleinasien. Und Jesus persönlich schickt jetzt einen Brief nach Ephesus. In der Offenbarung lesen wir davon, Kapitel 3. Jesus wendet sich an die Gemeinde. Traurigerweise hat sich der Glaube in diesen ungefähr 40 Jahren massiv abgenützt. Wie diese Schuhe, die wir am Anfang gesehen haben. Jesus erkennt zwar ihre Werke, ihre Geduld. Sie sind sogar bereit, für Christus zu leiden. Aber er tadelt, dass die Liebe verloren gegangen ist. Wir wissen es. Ich habe gegen dich, dass du die Liebe, die erste Liebe, verlassen hast. Der Glaube leuchtet nicht mehr wie in den ersten Jahren. Schatten hatten sich auf die Gemeinde gelegt. Der Reiz des Neuen war längst vergangen. Damals, als Paulus lehrte, schlug seine Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus wie eine Bombe ein. Und die Christen waren, man kann es sagen, on fire und fast zu jedem Opfer bereit. Unzählige Menschen kamen zum Glauben. Es war wohl eine der größten Gemeinden dort im Raum von Kleinasien. Die Liebe und der Eifer für Christus kannten kaum Grenzen. Aber diese ganze Zeit war verblasst. Abnutzung war da. Paulus hat gelehrt, es ist nur eine Ikone, ein Bild. Gepredigt 2 Jahre, einen Brief geschrieben, Epheserbrief 8 Jahre später. Jesus hat diese Gemeinde belehrt in der Offenbarung, Kapitel 3. Schreibt einen Brief, Jesus schreibt einen Brief an diese Gemeinde. Was würde Jesus über uns schreiben, wenn er der Pfimi Brick einen Brief schreiben würde? Was würde er sagen? Ich freue mich über das Feuer der Liebe, das in euren Herzen brennt, über eure Hingabe, über eure Liebe untereinander. Oder was würde er sagen? Jesus schrieb der Gemeinde. Und dann, das ist passiert. Jesus sagt in Matthäus 24, in der letzten Zeit, und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten, sagt Jesus den Christen. Oder über die Christen in Matthäus Kapitel 24. Also wir sind in Gefahr, dass mit der Zeit unser Glaube abgenützt wird und unsere Liebe erkaltet. Das sage ich nicht, dass das bei euch so ist, aber möglich ist es bei allen. Ich spüre, wie ich selber immer wieder aufstehen muss und es nicht akzeptiere, dass in mir Trägheit und Lauheit und Abnutzung sich breit macht und ich sage, ja, Gott wird schon zufrieden sein mit mir. Ich gebe mir ja Mühe, es gelingt nicht alles und man kann ja auch nicht ja, allzu extrem sein oder nicht. Die Christen haben etwas Extremes an sich. Die Liebe zu Jesus, die lassen sich um nichts in der Welt nehmen. Und sie unterordnen ihr Leben seinem Wort, hören auf ihn, folgen ihm. Dann hat Johannes zur Feder gegriffen im Jahr 95. Ihr wisst ja, dass Johannes die Offenbarung geschrieben hat, auch das Evangelium und auch die Briefe. Und auch Johannes, als er von der Gefangenschaft in Patmos wegen seinem Eifer und seinem Feuer für Jesus war, er in Gefangenschaft auf Patmos und wurde dann als 95-jähriger Mann circa, wurde dann freigelassen, konnte zurück nach Ephesus. Er war ja auch, man sagt, er war auch der Vater der Gemeinde in Ephesus. Und als er zurückkommt, der Johannes nach Ephesus, spürt er, die erste Liebe ist verloren gegangen. Und er schreibt, er nimmt umgehend, greift er zum Griffel und schreibt dieser Gemeinde oder diesen Gemeinden, es hat Johannesbriefe, die er auch kennt, 1. Johannesbrief, 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief, er schreibt dort, und wie Jesus schreibt auch er ihnen, Brüder und Schwestern aus der Region von Ephesus und den anderen Gemeinden, die Liebe ist erkaltet, das Feuer ist erloschen, der Gehorsam ist nicht mehr, ja, man kann ja nicht so extrem sein, oder? Das Leben fordert uns und da kann man nicht immer tun, was richtig wäre. Johannes kämpft gegen aufkommende Irrlehren in den Gemeinden. Unterdessen war das Christentum schon recht weit verbreitet und mit dem Christentum kamen auch viele Irrlehren und andere Lehren auf. Und jetzt schreibt der Apostel Johannes diesen Christen in seinem ersten Brief und er sagt, bleibt bei dem, was ich euch gelehrt habe. Bleibt bei dem, was Jesus gesagt hat. Lasst euch nicht vom Weg abbringen. Werdet nicht müde, werdet nicht träge. Haltet daran fest, an dieser Liebe und an Jesus Christus. Und lasst euch nicht von anderen Menschen ein U für ein X vormachen. Im Besonderen war die Lehre der Gnostiker, also da die Einleitung in den Brief, den 1. Johannesbrief, Johannes schreibt diesen Menschen, es war wahrscheinlich ein Rundschreiben, das dort geschrieben wurde, das dann in den Gemeinden gelesen wurde. Und er schreibt, was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir Apostel, Johannes und die anderen Apostel, mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, betastet. Thomas legt ja den Finger in die Hände von Jesus. Nämlich das Wort, das Leben bringt, das ist Jesus. Davon reden wir, sagt er. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch, dass unser vergängliches Leben das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Ja, unterdessen waren so viele Lehren in die Gemeinde gekommen, dass es nicht mehr klar war, wer ist Jesus, von wo kommt das Heil, wer ist Gott. Und jetzt insistiert der Johannes, wir haben euch gesagt, wir haben euch belehrt, wir haben euch geschrieben, was wir selbst gesehen haben. Wir sind Augenzeugen von Jesus Christus. Wir haben ihn im Leben gesehen, wir haben ihn am Kreuz gesehen, wir haben den Auferstandenen gesehen. Und jetzt sagt er, kehrt zurück zu den Anfängen eures Glaubens. Lasst nicht Abnutzung eures Glaubens zu, sondern kehrt um zu dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Übrigens noch ganz kurz zu Ephesus. Das sind noch die Überreste von Ephesus heute. Ephesus hat ein riesiges Amphitheater mit ca. 25.000 Sitzplätzen, hatte zur Zeit des Johannes und des Paulus. Es war das Zentrum dort von Kleinasien, etwa 200.000 Einwohner. Es hatte den weltberühmten Tempel der Artemis, ein Weltwunder der Antike. Und es hatte eine Prachtstraße, es hatte viele Tempel und viele Götter. Und ja, die Artemis, das war die Göttin, die dort regierte und angebetet wurde. Und als das Evangelium kam, da begann etwas ganz, ganz Neues. Und wir wissen es alle, als wir uns bekehrt haben, hat etwas Neues begonnen. Da war eine Liebe, eine Freude, eine Begeisterung in unseren Herzen. Und wir waren fast zu jedem Opfer bereit. Und dann ist der Glaube in die Jahre gekommen. Und ja, Christian ist langsam des Glaubens gewohnt. Und er liest gewohnheitsmäßig in der Bibel und er betet gewohnheitsmäßig fast alle Tage dasselbe, weil er sich nicht mehr aufmacht zu denken, für was soll er beten und so weiter. Ich gehe in die Gemeinde, schaue mal, was der Prediger sagt und beurteile, ob es gut oder nicht so gut ist. Kann man damit was anfangen oder nicht? Und was machen die Geschwister? Und ja, ich denke, wir kennen es alle, der Glaube ist der Abnutzung unterworfen und er muss jeden Tag erneuert werden. Und meine Predigt ist die Frage, was passiert mit deinem Glauben? Was passiert mit meinem Glauben? Erfährt er eine tägliche Erneuerung oder ja, bin ich so etwas des Glaubens gewohnt? Ich habe meine Lebensgewohnheiten, aber die Liebe und das Feuer. Paulus sagt ja mehrere Male, die Christen, die tragen Christus an sich. Die werden erkannt durch die Liebe untereinander. Die lieben sich, die schätzen sich. Die Christen werden erkannt, die vergeben, die tragen nicht nach. Die kritisieren nicht, die ermutigen, die bauen auf. Die Christen sind nicht knausrig, nicht geizig, nicht egoistisch, sondern sie haben ein weites Herz. Das sieht man. Und die Frage, sieht man das in meinem Leben? Das könnt ihr nicht beurteilen, ihr kennt mich ja nicht. Und ich gehe dann wieder auf die andere Seite, ins Bernbiet zurück und bin froh, dass ihr mich nicht seht. Nein, das ist nicht wahr. Ihr könnt durchaus auf mich schauen. Ich habe meine Fehler, aber ich liebe Jesus Christus. Und es ist mein Anliegen als pensionierter Pastor, die Liebe zu Jesus zu verkünden und die Menschen, wo immer ich Gelegenheit habe, zu predigen, zu ermutigen. Wir lieben Jesus Christus. Er ist das Zentrum unseres Lebens. Jeden Tag öffnen wir ihm die Türe, sagen, komm Herr Jesus, regiere du in mir. Lass die Menschen sehen, dass du in mir wohnst. Und nicht, dass sie denken, ja, der Christian, am Sonntag geht er immer aus der Garage mit dem Auto. Der muss ein Stündler sein. Aber wenn Sie mich dann sehen, im Laden, in der Straße oder wo immer ich bin, ja, immer so ein Gesicht, so, man kann nicht genau sagen, was für ein Gesicht. Und was sehen die Menschen, Jesus, in dir und in mir? Diese Freude, diese Dankbarkeit, diese Vergebungsbereitschaft, diese Ermutigung. Hast du immer wieder ein Wort der Ermutigung bereit für deinen Nächsten? Wie wirkt sich der Glaube in dir aus? In mir, wie wirkt er sich aus? Er muss gesehen werden. Glaube kann nicht verborgen sein. Wenn man ihn nicht sieht, ist er nicht vorhanden. Glaube drückt sich aus an Jesus. Wisst ihr, zu jener Zeit war die Lehre des Gnostizismus verbreitet. Die nahm dort überhand in diesen Regionen von Kleinasien. Auch noch heute haben wir Ansätze des Gnostizismus in unseren Gesellschaften. Die haben gesagt, ja, wisst ihr, haben sie gesagt, den Christen, Jesus, das ist schon in Ordnung. Das war ein guter Mensch, ein guter Mann. Und es ist gut, von ihm zu hören und über ihn zu lehren. Aber er war nicht Gottes Sohn. Er war ein guter Mensch. Und er ist nicht für euch gestorben. Na, das ist eine Mär. Er ist auch nicht auferstanden. Es gibt, Gnosis kommt von Wissen, von geheimes Wissen. Gnosis, Wissen, geheimes Wissen. Wisst ihr, im Menschen ist so ein guter Kern. Und ihr müsst diesen guten Kern, müsst ihr beleben. Und da gibt es gewisse Geheimwissen, die müsst ihr euch aneignen. Und dann stimmt es für euch. Die haben gesagt, der Leib, der Körper, das ist vernachlässigbar. Der mag in Sünde stecken, der mag der Lust der Welt nachgehen. Das ist nicht bedeutungsvoll. Der Leib, das ist vergänglich. Der innere Geist ist maßgebend. Der wird, ja, auf ihn kommt es an. Und dann begannen auch die Christen zu sagen, ja, nicht so wichtig, was ich tue. Wichtig ist, dass ich das kenne. Und die Christen waren in Gefahr, dieser Lehre auf den Leim zu gehen. Und Johannes schreibt in seinem Brief um die 30 Mal, ihr wisst, was in diesem Wort steht und ihr haltet euch daran. Ihr folgt nicht dem Wissen der Gnostiker, sondern ihr folgt dem, was das Wort Gottes sagt. Ihr seid Menschen des Wortes und nicht Menschen der Gnostik. Johannes warnt und die Briefe, der Johannesbrief, die drei Briefe, der Judasbrief und auch die Petrusbriefe und der Hebräerbrief sind alles Briefe, welche die Christen warnen, nicht müde zu werden, nicht träge zu werden, nicht im Glauben mehr oder weniger in einen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Du weißt um meine Schwäche. Du weißt, wer ich bin. Danke, dass du schon gnädig mit mir sein wirst. Gott ist gnädig, das ist wahr. Aber Gott möchte, dass in deinem und in meinem Herzen die Liebe für Jesus brennt. Dass wir nicht auf andere Theorien und Lehren hören. Und heute wird sehr viel auch gepredigt über Jesus, das nicht stimmt. Zum Teil erschreckend, was in Gemeinden zum Teil gepredigt wird. Was die Bibel sagt, was Jesus gesagt hat, ist alles relativiert. Du kannst es nicht so genau nehmen. Aber Gott liebt dich, da spielt alles keine so große Rolle. Oh, so genau wird es Gott nicht nehmen am Schluss. Es ist wahr, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und vergeben bekommen haben, dann sind wir seine Kinder. Aber Gott nimmt es trotzdem noch, schaut trotzdem noch, was ich tue. Trage ich Christus in meinem Leben? Erneuert sich mein Glaube täglich? Oder gleiche ich diesem ausgetragenen Paar Schuhe, das wir am Anfang gesehen haben? Es ist an mir und an dir, unseren Glauben zu bewerten. Ich kann es nicht und auch dein Bruder und deine Schwester kann es nur bedingt. Aber du weißt, wo du stehst und es um deinen Glauben bestellt ist. Was Jesus dir bedeutet. Jesus war alarmiert und schreibt diese Gemeinde in Ephesus. Johannes war alarmiert und schreibt einen Brief, weil er sieht, die Christen sind in Gefahr, vom Weg der Nachfolge abzukommen. Und dann, wir haben ja keine Zeit, den Johannesbrief durchzugehen. Und dann stellt Johannes den Jesus in den Mittelpunkt des Briefes. Er sagt von ihm, Jesus Christus, dem offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Er sagt, nur das Blut von Jesus reinigt. Kein irgendwie geheimnisvolles Wissen, nur das Blut von Jesus reinigt von Schuld. Er sagt, wer den Sohn leugnet, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Er sagt, ihr aber habt von Christus den Heiligen Geist empfangen. Solange dieser Geist in euch bleibt, habt ihr keinen anderen Lehrer nötig, weil diese gnostischen Lehrer kamen und lehrten diese Dinge. Denn er belehrt euch über alles. Der Geist bleibt dran. Noch einmal diese Text. Oh, das bin ich da irgendwie. Ja, das Bild können wir gleich eingeben. Mit diesem Bild will ich ausdrücken: Gottes Kinder, Menschen, die Jesus im Herzen haben, die schwimmen nicht mit dem Strom, die schwimmen gegen den Strom. Nun möchte ich euch noch einige Dinge, möchte euch Jesus lieb machen mit diesen jetzt folgenden, vielleicht letzten Gedanken. Ein Name von Jesus ist ja auch Immanuel. Und ihr wisst, was Immanuel heißt. Immanuel heißt Gott mit uns. Wenn du Jesus hast, ist Gott mit dir. Jesus ist das Abbild Gottes. Er ist Gott selber. Jesus, er will der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens sein. Er will der Erste am Morgen sein und der Letzte am Abend. Unser Heil und unsere Gemeinschaft ist mit Jesus. Pfingstgemeinden, und ihr seid, wir sind eine Pfingstgemeinde. Das Markenzeichen von Pfingstgemeinden war immer nicht die Geistesgaben, nicht die Zungenrede, sondern die Liebe zu Jesus Christus. Pfingstgläubige haben immer eine große Liebe zu Jesus im Herzen gehabt und haben immer eine große Liebe zu den verlorenen Menschen gehabt. Pfingstgemeinden sind immer aufgefallen durch eine große Liebe zu den Verlorenen, zu den Randleuten, zu den Ausgegrenzten. Pfingstgemeinden waren immer ärmliche Gemeinden, weil sie immer viele Arme unter sich hatten, weil sie die Armen eingeladen haben, sich an die Armen gewandt haben, die Ausgegrenzten. Jesus sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis an das Ende der Welt. Der Heilige Geist, den wir bekommen haben, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, der kam in unsere Herzen und er sagt nur das, was er von Jesus hört. Die Stimme des Heiligen Geistes in dir sagt dir das, was Jesus sagt und will. Jesus, er hat die Krone, wir haben es im Abendmahl gehört, hat die Insignien der Macht, die Krone und alles zurückgelassen im Himmel. Und er kommt auf diese Welt als verletzliches Menschlein, möchte ich sagen, um unsere Herzen zu gewinnen. Jesus kam leise und zerbrechlich. Der große Gott machte sich klein, wird in eine Futterkrippe gelegt. Jesus lässt sich an die Brust einer Frau legen. Als kleiner Säugling trinkt er die Muttermilch von Maria ab. Wisst ihr, Jesus macht uns nicht Angst, obwohl er Gott ist, in dessen Gegenwart kein Mensch bestehen kann. Aber bei Jesus, da kann ich atmen. Wir brauchen Jesus so dringend. Er wird einer von uns, Jesus. Er kommt, damit wir werden wie er. Er klopft an, er bricht nicht ein, dieser Jesus. Er zwingt uns nicht. Er bittet dich, öffne mir die Türe. Lebe mit mir. Jesus legt sein Leben für die Feinde ab. Und er erwartet etwas Ähnliches von seinen Kindern. Er sagt, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Weißt du, ich nehme das zur Kenntnis. Und wenn mich jemand nicht mag, bin ich schnell bereit zu kritisieren und ihn von mir zu weisen. Du hast mir nichts zu sagen. Tut wohl denen, die euch hassen. Das sind die Zeichen der Gotteskinder. Sie gleichen Jesus. Wenn sie laufen, wenn sie reden, in der Familie, am Arbeitsplatz, sie tragen Jesus an sich. Man, ein guter Geruch. Es ist gut in ihrer Gegenwart. Es ist gut in seiner Gegenwart zu sein. Der hat immer ein ermutigendes Wort. Der kritisiert mich nicht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, der Reine, der Jesus, er nimmt den Schmutz der Welt auf sich. Jesus geht durch die Mühle und durch den Feuerofen, damit er Brot wird. Wenn wir Brot haben wollen, muss das Mehl gemahlen werden. Jesus ging durch die Mühle, durch den Feuerofen des Todes und ist dann Brot des Lebens geworden. Wisst ihr, Christsein heißt nicht ein unbeschwertes Leben, immer quasi auf dem Highway des Lebens. Christsein ist mit Widerwärtigkeit, mit Anfeindung und mit anderen Dingen durchaus. Das passiert in unserem Leben. Wir werden angefochten, wir werden angegriffen als Christen. Das ist gerade das Zeichen, dass wir Christus gehören. Wenn wir keinen Widerstand erleben, wenn ich aller Menschen Freund bin, stimmt wahrscheinlich etwas nicht mit meinem Leben. Jesus wurde Brot für dich und für mich und wir haben es zu uns genommen. Und Jesus möchte, dass du Brot bist für die Menschen. Lebensbrot, dass du Trank bist für die Menschen. Bin ich das? Ich muss mich prüfen, Christian. Bist du Brot für die Menschen um dich herum? Bist du Trank des Lebens? Wisst ihr, es gibt keine höhere Berufung als ein Gotteskind, ein Christ zu sein. Das ist die höchste Berufung. Manchmal denken wir Christen, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir reich und begehrt und steigen auf der Karriereleiter empor und baden uns im irdischen Lebensglück. Das ist nicht so. In der Bibel und auch die Kirchengeschichte zeigt es, dass Christen, es waren nur wenige begüterte Christen, nur wenige in hohen Anstellungen. Viele waren Diener, Knechte, sogar Sklaven und haben in ihrem Stand Jesus gedient. Christsein heißt nicht Lebenserfolg haben. Christsein heißt, liebesfähig zu sein, ehrlich, treu, genügsam, Gott und dem Nächsten den ersten Platz einräumend. Es bedeutet Ja sagen zu Jesus und Ja sagen zu meinen Grenzen. ich habe heute manchmal den Eindruck, dass wir Christen so in ein Evangelium gekommen sind, ein Erfolgsevangelium. Glaube an Jesus, alle Probleme gelöst, du wirst gesund und alles ist nur noch großartig. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Jesus wurde von den Menschen abgewiesen, von den Aposteln, von den 12 Aposteln haben 11 das Leben, wurde es ihnen genommen, Kopf abgeschlagen oder sonst irgendwie getötet. Jakobus, kurz nach Jesu Auferstehung, Herodes hat einen schlechten Laun und lässt dem Jakobus kurzerhand den Kopf abschlagen. Er war einer der nächsten Jünger bei Jesus und Gott lässt das zu. Und wir denken, wenn ich Christ bin, dann werde ich 100-jährig. Und Christsein ist kein Garant für ein erfolgreiches Leben im Sinn, wie wir Menschen es sehen. Christen sind Gott und Jesus verpflichtet. Und sie gehen durch die Schwierigkeiten des Lebens, weil Jesus mit ihnen ist und sie stärkt und kräftigt und sie mehr als Überwinder sind. Ja, Christen schwimmen gegen den Strom. Der Jesusglaube ist kein Selbstläufer. Schwierigkeiten bleiben nicht aus. Kämpfe müssen gekämpft werden. Glauben muss gehalten werden. Und heute Morgen spricht der Heilige Geist zu uns. Er erforscht unsere Herzen. Und er fragt uns, wo stehst du, wo stehe ich mit meinem Glauben? Wisst ihr, die Bibel gibt uns etliche Beispiele von Männern und Frauen, die haben exzellent begonnen. Das waren Raketen, die sind aufgegangen. Und das Feuer und der Eifer ist schnell erlahmt. Die Bibel sagt, ihr Ende seht an, ihr Ende. Ist Jesus noch die Perle meines Lebens, der Schatz meines Lebens? Oder spielt er nur noch die zweite Geige? Widerstehen wir der Versuchung, der Gesellschaft angepasst zu leben? Christen sind eine Gegengesellschaft. Wir halten uns an die Normen der Bibel und der Geist Gottes gibt uns Kraft. Wir sind eine Gegengesellschaft. Heute, manchmal bin ich aufgebracht, wenn ich sehe, wie wir Christen in Gefahr sind, angepasst zu leben. Ja, alle machen es so und Gott ist ja gnädig und barmherzig und der wird das schon noch akzeptieren. Ich staune manchmal, was heute Christen zum Teil sagen und bezeugen, wo von dieser Heiligkeit, von dieser Hingabe zu Jesus so wenig zu sehen ist. Christsein ist ein Lebensstil. Ob ungelernter Arbeiter oder CEO, da ist kein Unterschied. Christsein ist ein Lebensstil. Sie pflegen den Glauben an Jesus. Sie lesen die Bibel, denken darüber nach. Sie halten sich an Gottes Wort. Sie reden mit Gott über den Tag, über die Aufgaben, über die Ehe, über die Kinder, über den Dienst, die Aufgaben. Was sagst du, Herr Jesus? Was denkst du? Ich habe noch einige Beispiele aufgeschrieben. Die Bibel spricht von Tabitha als einem Beispiel. Sie nähte Kleider für die armen Leute und fand Einlass in die Bibel. So schlicht und einfach. Lydia pflegte Gastfreundschaft. Sagte, Paulus und deine, kommt in mein Haus und lebt mit mir, solange ihr hier seid. Weil sie Jesus liebte. Simeon, ein alter Mann, 80, 90 im Tempel, der wartet einfach auf Jesus. Der wartet einfach. Jeden Tag. Und als Maria und Josef kommen mit dem Jesuskind, sagt ihm der Heilige Geist, das ist Jesus. Der macht einen Freudensprung. Ich weiß nicht, ob Maria Angst hatte, als dieser alte Greis kam und ihr den Jesus nahm, auf die Arme nahm. Jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen. Jetzt kann ich sterben. Ich habe Jesus gesehen, jetzt kann ich sterben. Das können wir alle sagen. Ich habe Jesus, jetzt kann ich sterben. Hanna, eine Frau, auch schon nach 7 Jahren ist ihr Ehemann gestorben. Seit dieser Zeit dient sie Gott mit Fasten und Beten. War keine große Predigerin, keine Apostolin. Gott dienen, das hat niemand gesehen. Die Hanna im Tempel unter Tausenden von Leuten sitzt sie dort irgendwo auf einem Stuhl, fastet und betet. Tut das ganze Leben lang. Treu. Epaphroditus kommt in der Bibel vor, in den Briefen, war ein Mitarbeiter des Paulus. Paulus sagt einmal, der hat sein Leben für mich riskiert. Wenn es darum geht, das Leben für Jesus zu riskieren, aber für einen Bruder, eine Schwester das Leben riskieren, ja, besser gut. Und der Epaphroditus riskiert sein Leben, eventuell beim Aufstand dort, um den Paulus zu retten, damit er nicht zu Tode geschlagen wurde. Da riskiert einer sein Leben für einen Bruder, für eine Schwester. Ein indischer Christ, Sundar Singh, vielleicht kennen einige, der sagt, ich bin nur ein Esel, der Jesus in die Stadt hineinträgt. Ich bin nur ein Esel, der Jesus in die Stadt hineinträgt. Etwas von dieser edlen Berufung, ein Christ zu sein und zugleich ein Diener zu sein. Jesus, Immanuel, Gott mit dir, Gott mit uns, in guten und in anspruchsvollen Tagen, in Gefahr, in Schwierigkeit, in Versuchung, in Einsamkeit, in Bedrängnis, in Krankheit und Tod. Jesus, Gott mit mir. Und wenn meine Stunde kommt, dann sage ich, Herr Jesus, da bin ich. Ich darf nach Hause kommen. Der Tod ist für Gottes Kinder kein Schwanengesang, es ist eine Ouvertüre, eine Vollendung. Wir gehen der Herrlichkeit entgegen. Unsere Freude ist im Himmel oben, nicht hier auf der Erde. Wir kennen diese Sätze, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Also lasst uns zu ihm, das ist Jesus, vor das Lager hinausgehen, um die Schande mit ihm zu teilen. Jesus wurde ja nicht in der Stadt, sondern vor der Stadt gekreuzigt, draußen. Heute ist natürlich dieser Platz Golgotha in der großen Stadt Jerusalem einbezogen. Aber damals war Jerusalem viel kleiner und die Hinrichtungsstätte war draußen. Draußen wurden die Menschen hingerichtet. Und jetzt sagt hier der Hebräerbriefschreiber, wir gehen hinaus zu Jesus und tragen mit ihm zusammen die Schande, weil wir ihn so lieben, weil wir ihn kennen, weil er unser Leben verändert hat. Paulus sagt dann einmal, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach. Philipper Kapitel 3, Vers 12. Es gelingt dir, wenn du dich an Jesus hältst, wenn du Jesus die Türe des Herzens jeden Tag neu öffnest. Dann mögen zwar der äußere Mensch abgetragen sein, wie die Schuhe, die wir am Anfang gesehen haben, aber der innere Mensch, er wird frisch, lebendig, fröhlich und aufgestellt bleiben. Und ich wünsche dir, dass heute Nachmittag und morgen, wenn du zur Arbeit gehst, zu Hause bist, dass die Menschen spüren, da knistert etwas. Die Liebe von Jesus ist in seinem, in ihrem Leben verankert. Das sehe ich ja fast Jesus. Das wünsche ich euch. Wir haben einen Auftrag, liebe Brüder und Schwestern, Jesus auf dieser Welt zu repräsentieren. Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Haben wir diese Botschaft verstanden? Wir stehen noch auf zu einem Schlussgebet. Herr Jesus, du siehst unsere Leben. Du siehst nicht auf das Äußere, auf unsere Aufmachung. Deine Augen sehen unser Herz, durchleuchten unsere Gedanken. Nichts ist vor dir verborgen. Vor Menschen können wir gute Form annehmen, aber vor dir sind wir nackt und bloß, so wie wir sind. Aber danke, dass dein Blut unsere Schande zudeckt. Dass wer zu dir kommt, Vergebung empfängt. wer dich bittet, seinen Geist, deinen Geist empfängt. Wer mit dir lebt, ein erneuerter Mensch ist, Christus trägt. Du hast uns angezogen mit Liebe, mit Freude, mit Bescheidenheit, mit Weisheit, mit Eifer für dich. Herr Jesus, ich bitte dich um eine Berührung von jedem Gotteskind, das hier im Raum ist, dass die kommende Woche es offenbaren wird. Wir sind Gotteskinder. Wir brauchen dich so sehr. Vergib, wo wir den Weg verlassen haben, wo unser Glaube diesen ausgetragenen Schuhen gleicht. Erneuere unsere Herzen. Heiliger Geist, arbeite an meinem Herz, arbeite an unseren Herzen. Bring uns zurück auf den Weg, den wir dann gegangen sind, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Sei uns gnädig, wo wir gefehlt haben, wo wir den Weg verlassen haben, tun wir Buße, sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir. Ich will ganz neu in deinen Fußspuren laufen und etwas zu deiner Ehre sein, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Dorfgemeinschaft. Segne diese Gemeinde mit deinem Geist, mit deiner Fülle, mit Leuchtkraft. Segne diese Gemeinde mit einem Eifer und einer Liebe, die ihresgleichen sucht. Danke, Herr Jesus. Ich bitte dich für die verantwortlichen Brüder und Schwestern dieser Gemeinde, dass wir deinem Segen stehen, dass du ihnen Weisheit gibst. Und wir alle, die wir zu dieser Gemeinde gehören, wir bringen dir unsere Herzen. Rühre es an. Erneuere uns. Wir wollen etwas zu deiner Ehre sein. Danke, Herr Jesus, du gibst uns die Kraft des Geistes, dass Predigt nicht nur hören ist, sondern dass Predigt auch tun wird. Dein Wort nicht nur gelesen, sondern getan wird. Amen.